D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Kein Sex, keine Beziehung, keinen einzigen Kuss. So sah Wolfram Huckes Leben aus bis zum 31. Geburtstag. Bis dahin hat sich der Filmemacher als noch nie Mensch bezeichnet. Ja, vielleicht habt ihr schon von seiner Geschichte gehört. Vor 3 Jahren erzählte Wolfram offen darüber in seiner autobiografischen Doku Love Alien. Und da sieht man Wolfram auch in der Therapie. Und seine Psychologin versucht, dem Liebesproblem auf den Grund zu gehen und fragt,
ob sie wirklich einen Partner wollen.
Ja,
also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Ja,
was haben sie gemacht, dass sie die letzten 10 Jahre keine Beziehung zu einer Frau aufgebaut haben?
Tja, also
wie haben sie das gemacht?
Tja, gute Frage.
Fragen wir auch gleich Wolfram Hucke. Und es geht auch darum, wie sich sein Liebesleben mit 31 Jahren dann verändert hat. Ich bin Shanley Anwar und das ist eine Stunde Liebe für Spätzünder.
D-Radio Wissen.
Warum habe ich mit 29 Jahren immer noch keinen Sex? Das ist nicht meine Frage, sondern die von Filmemacher und Journalist Wolfram Hucke. Und der ist ja dann in einer Doku nachgegangen. Und als die dann abgedreht war, hat er dann sein erstes Mal mit 31 und erzählt davon in seinem Buch. Beide Werke tragen den Titel Love Alien. Und zum Einstieg, statt über missglückte Versuche, Druck, Unsicherheit, schüchtern sein und so weiter zu reden. Wolfram, vervollständige doch bitte den Satz, Hollywood hat mich verdorben, weil...
Hollywood hat mein Liebesleben verdorben, weil ich durch Hollywood-Filme halt eine bestimmte Vorstellung von Romantik irgendwie sehr schön auch fand. Und zwar unter anderem, dass nicht einer diesen großen Schritt machen muss und den anderen jetzt von sich überzeugen muss. Also nicht einer ist der Eroberer, sondern in Hollywood-Filmen ist es oft so, Guy meets Girl und dann bewegen sich beide so Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen aufeinander zu.
Laufen in Slow-Mo aufeinander zu.
Keiner muss diesen großen Schritt machen und irgendwann stehen sie dann voreinander und können sich knutschen, weil es ist ja völlig klar, beide wollen sich. So, und ich war mir immer unsicher, will die mich denn oder will die mich nicht oder so. Ich habe das ja nie gewusst, ne? Und deswegen habe ich mich oft nicht getraut, diesen Schritt zu machen und hatte dann gehofft, wenn ich so kleine Schritte mache, dann erkennt sie das vielleicht. Und dann kann sie ja auch kleine Schritte machen und dann irgendwann treffen wir uns in der Mitte und es hat aber nie funktioniert.
Und in deinem Dokumentarfilm Love Alien kommt noch so ein noch nie Mensch vor, Johanna.
Ja.
Und sie spricht da auch einmal darüber, wie sehr Film und Literatur sie eigentlich prägen und so ein bisschen noch das Bild von einem Traummann für sie geprägt haben.
Und es sind immer mehr die Bösewichte oder diese ambivalenten Figuren, die mir gefallen.
Okay.
Ja, ja. Also so diese absolut Bösewichte sind meistens zu einseitig, zu langweilig, aber wenn die jetzt so eine vielschichtige Persönlichkeit haben, oder, dann ist das immer so.
Gefällt dir das?
Ja.
Aber die gibt's halt mal nicht, oder? In echt.
Also es ist so ein bisschen die Traumfabrik, die einen einlullt und auch ein bisschen mit Schuld daran trägt, dass es vielleicht so lange gedauert hat, dass du dich auf Liebe und Sexualität eingelassen hast. Bis 31.
Wenn man das nicht hat und das so gerne hätte und das aber so weit weg ist für einen. Natürlich liest man Bücher, natürlich guckt man Filme und schwelgt so ein bisschen in irgendwelchen Gefühlen, die aber eigentlich nicht echt sind. Das ist bei Johanna, glaube ich, ähnlich. Also man wünscht sich das ja so gerne und das ist ja das, was man am meisten vermisst von allem. Und genau, und dann wünscht man sich das und dann schaut man sich das an und dann hat man so Traumschlösser, ach, wie wäre das schön, wenn. Nur hat das, was man da gezeigt bekommt, eben mit der Realität so wenig zu tun. Das ist zugespitzt für einen Film. Das muss man halt eigentlich sich immer... Aber das war, solange man noch nie irgendwas hatte, weiß man das natürlich nicht. Und dann, ja, dann kann man sich auch so ein bisschen in seinen Traumwelten verlieren. Ist mir auch so gegangen ein bisschen.
Es war ja nicht nur Sex, der gefehlt hat. Wolfram Hucke hat 31 Jahre lang auch keine Beziehung zu einer Frau, auch wenn er das unbedingt wollte. Vielleicht ja eine radikale Ausprägung der Generation beziehungsunfähig. Wolfram hatte das vielleicht auch mit einem so ein bisschen verwirrt sein über Geschlechterrollen zu tun. Auf der einen Seite sind viele Frauen emanzipiert, auf der anderen Seite hattest du immer so das Gefühl, die Initiative ergreifen zu müssen.
Ich habe im konkreten Fall jetzt nicht drüber nachgedacht, ob die Frau jetzt emanzipiert ist oder nicht, sondern ich habe mich halt gefragt, wie kriege ich das hin, dass ich mit der jetzt knutsche oder dass ich die mal berühre oder so, was dann meistens nicht funktioniert hat, eben sehr, sehr lange. Ich glaube, diese Frage, wer welche Rollen zu spielen hat und ob man jetzt, ob mit den Geschlechterrollen irgendwie ein Problem ist, dazu muss man ja sozusagen was anfangen mit dem anderen Geschlecht. Dazu muss man ja mal in diese Rolle kommen. Ich habe ja eher das Gefühl gehabt, ich stehe daneben und schaue zu. Also ich habe ja gar nicht teilgenommen an diesem ganzen an dieser ganzen Liebesgeschichte. Insofern habe ich mich ja. Ich würde nicht sagen, dass ich beziehungsunfähig bin, weil dazu hätte ich meine Beziehung ausprobieren müssen. Ich hatte ja gar keine und das war mein großes Problem. Es ging überhaupt nicht los. Ich bin überhaupt nicht in die Nähe gekommen von Beziehung und von einer Frau sozusagen. Das war mein großes Problem.
Und es gibt in deinem Dokumentarfilm eine Stelle, wo du mit der Therapeutin im Gespräch bist und es genau um die Frage geht, ja, warum gab es eigentlich bis jetzt noch keine Beziehung? Und da kommt dann schnell das Thema Angst auf.
Ich vermeide, dass ich das abgewiesen werde, oder?
Genau. Sie vermeiden eine Beziehung aus Angst, abgewiesen zu werden.
Genau. Also,
weil wenn sie keine Beziehung eingehen... Das ist eine super Strategie, dann werden sie nicht abgewiesen werden.
Ja, klar, genau.
Also erfolgreich.
Ja.
Wie bist du dann eigentlich dieser Angst näher gekommen oder wie hast du dich mit der dann auseinandergesetzt im Laufe des Dokumentarfilms, aber auch als du das Buch geschrieben hast?
Das war ja ihre These sozusagen, dass ich eine Vermeidungsangst habe, also dass ich was aktiv dafür tun muss, dass es kein Schicksal ist, was mir zustößt, sondern dass ich aktiv Beziehung vermeide aus einer Vermeidungsangst heraus. Und das war erstmal für mich ein neuer Gedanke. Da habe ich dann überlegt, stimmt das denn? Habe ich diese Angst? Natürlich habe ich irgendwie Berührungsängste gehabt, weil ich schüchtern war, weil ich eben nicht wusste, ich konnte die Zeichen nicht lesen. Also wenn ein Mädchen neben mir saß, konnte ich eben nicht sagen, ist die jetzt interessiert an mir oder nicht? Darf ich ihr vielleicht näher kommen oder nicht? In welchem Moment oder nicht? So, und das hat mich immer sehr beschäftigt. Ich habe jetzt nichts getan. Ich habe jetzt keine Phobie vor Frauen oder sowas. Das würde ich nicht sagen. Also deswegen kann ich da schlecht drauf antworten. Ich habe jetzt nichts getan. Ich habe jetzt keine Konfrontationstherapie gemacht und habe gesagt, so jetzt konfrontiere ich mich mit den Frauen, um meiner Angst zu begegnen. Das habe ich nicht gemacht. Ich fand es einen interessanten Gedanken von der Therapeutin. Sehr viel weitergebracht hat er mich unterm Strich allerdings auch nicht.
Es gibt so einen großen Unterschied zwischen deinem Dokumentarfilm und dem Buch. Und zwar im Buch gehst du viel näher auf die Geschichte der lauter verpassten Chancen im Grunde ein.
Ja, das stimmt.
Was hat das eigentlich gemacht, das so aufzuarbeiten?
Im Nachhinein, also von heute, kann ich natürlich schon sagen, dass ich, wenn ich verpasste Gelegenheiten anschaue, wenn ich Begegnungen mit Frauen anschaue, dann meine ich, dass da durchaus Chancen waren. Die habe ich damals nicht wahrgenommen. Also es ist nicht so, ich habe ja die längste Zeit gedacht, keine will mich. Nie, es gibt keine einzige Frau auf der Welt, die mich haben will und ich bin ganz arm dran. Das habe ich wirklich gedacht. Und im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich stimmt es nicht. Da habe ich mir auch ein bisschen irgendwann sozusagen mich zu sehr eingemottet in meinem gekränkten Stolz. Ich weiß nicht, was es war. Oder in meinem abgelehnt fühlen sozusagen. Ich irgendwann gesagt habe, na dann halt nicht. Und im Nachhinein muss ich sagen, das stimmt so wahrscheinlich nicht. Also es gab auch durchaus ein oder zwei Frauen, die mir teilweise Jahre später gesagt haben, ich war eigentlich an dir interessiert, du hast es aber nicht gemerkt und du warst so weit weg und du hast irgendwie abgeblockt oder wie auch immer. Genau, das kann ich schon sagen so im Nachhinein. Ja.
Also lauter Missverständnisse auch.
Ob es jetzt lauter Missverständnisse sind, weiß ich nicht, weil es gab auch die Situation, dass ich was probiert habe und dann abgelehnt worden bin. Also es ist ja eine sehr diffizile Angelegenheit. Wie kommt man jemanden näher? Das ist ja auch für Leute aufregend, die das schon 10-mal gemacht haben, sage ich jetzt mal. Das bleibt ja spannend, weil das so eine ganz, ganz feinfühlige, diffizile Angelegenheit ist. Und es gab schon auch die Gelegenheiten, wo ich es probiert habe und mir eine blutige Nase geholt habe, wo es eben nicht funktioniert hat und wo ich abgewiesen worden bin. Das hat ja bei mir dann wahrscheinlich überhaupt erst dieses ganze Problem ausgelöst. Und es ist so die Frage, woran das dann liegt. Manchmal kann es auch ein falsches Timing sein. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, so einen richtigen Moment und alles davor und alles danach, da läuft man vielleicht vor eine geschlossene Tür sozusagen. Also es ist leider schwer, ein bisschen allgemeingültiger zu sagen. Man müsste sich wirklich Fall für Fall angucken.
Fall für Fall kann man das im Buch von Wolfram Hucke nachlesen. Peggy, Katharina, Anja, Jelena, Alina, Jana, nun ein paar der verpassten Chancen und was wäre, wenn Damen? Warum sich Wolfram Sex nicht einfach gekauft hat im Puff Fragen wir ihn gleich in Eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Fast 2 Stunden dauert Wolfram Huckes Dokumentarfilm Love Alien über sein Leben mit 29 noch Jungfrau sein. Wolfram, du hättest ja auch zu einer Prostituierten gehen können, dann wäre dein Film kürzer.
Der hätte kurz werden können, aber das Problem war, dass Sex eigentlich gar nicht so sehr mein Ziel war. Also hätte ich gerne gehabt natürlich, aber das war nicht das, was mir in erster Linie gefehlt hat. Was mir gefehlt hat, war ein anderer Mensch und dieses, ich werde geliebt, dieses Gefühl, angenommen zu werden und auch jemanden lieben zu können und jemanden nahe kommen zu können und dieses Gefühl, da ist jemand. Das ist das, was mir wahnsinnig gefehlt hat. Mein Gott, der Sex, also man hat auch, wenn man allein ist, eine Sexualität natürlich. Ne? Man ist ja nicht kastriert irgendwie. Kann man sich da auch, sagen wir mal, in der größten Not selber abhelfen. Der Sex war nicht das Ding und ich habe das mit der Prostituierten tatsächlich ausprobiert und sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert für mich. Also das, mir haben ja tatsächlich auch gute Freunde und Freundinnen, also auch Frauen, geraten, geh mal zu einer Prostituierten, weil vielleicht verlierst du dann diesen riesigen Druck oder vielleicht verlierst, also dann weißt du halt, wie es ist und dann wirst du ein bisschen lockerer. Aber das hat nicht funktioniert. Und deswegen kann ich sagen, der Sex war es wahrscheinlich nicht. Ich genieße Sex natürlich sehr heute, wo das ein Teil meines Lebens ist. Aber es ist immer noch lange nicht mein Lebensmittelpunkt. Also jemand zu wissen, da ist jemand, mit jemandem zu kuscheln. Jetzt habe ich ja gerade wieder eine große Fernbeziehung, aber mit jemandem im Arm einzuschlafen oder so, solche Sachen sind für mich, glaube ich, tatsächlich viel wichtiger als Sex.
Bis du es dazu gekommen bist, dass du jetzt jemanden hast, dass du eine Beziehung hast, stand davor quasi der Film, das ist ja fast wie eine Art Aufarbeitung des eigenen Lebens oder auch so eine Spurensuche. Ja. Der Dreh fand 2012 statt und du beginnst Schritt für Schritt dich auch zu verändern. War das wichtig, dass man das Ziel stärker fokussiert und was hast du verändert?
Der Film hat bestimmt ein bisschen was beschleunigt. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, das, was man im Film vielleicht sieht, das hat vorher schon angefangen, sonst hätte ich das gar nicht gemacht. Ich habe ja die längste Zeit da gar nicht drüber geredet und hätte das nie, die längste Zeit nie irgendwie öffentlich gemacht. Also, dass ich irgendwann mich entschlossen habe, jetzt mache ich das zum Thema für meinen eigenen Film, das hat ja schon sozusagen, das brauchte zur Voraussetzung schon, dass ich ein bisschen mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Ich würde sagen, was mir am meisten geholfen hat, war nicht das Filmen selber, sondern das war, dass ich im Zusammenhang damit so viel drüber reden musste. Ich musste irgendwann, das hat früh angefangen, dass ich im Freundeskreis erstmal gesagt habe, hier pass auf, übrigens so ist es mit mir. Und irgendwann habe ich dann in der Filmhochschule darüber geredet. Und dann mit anderen Filmstudenten und irgendwann habe ich ganz viel mit einer Cutterin und mit einem Fernsehredakteur über sowas reden müssen, über so meine intimen Sachen. Und das hat was bei mir gemacht und zwar, dass sich dieses große Problem ein bisschen zerredet hat. Das würde ich sagen, war der große Effekt. Insofern muss man jetzt nicht einen Film machen. Ich habe den Film auch nicht als Therapie gemacht oder so. Das war, ich wollte schon einen Film machen und jetzt nicht die Therapie, denn ursprünglich war ja das Ziel, mit dem Film eine Freundin zu finden und das ist ja gescheitert oder mit der Kamera eine Freundin zu finden. Daran bin ich ja gescheitert. Insofern ist der Film letztlich, könnte man auch sagen, eine Notlösung aus dem Material, was ich ein Jahr lang gefilmt habe. So die Frage, was machen wir jetzt damit oder was schneiden wir jetzt da draus?
Du bist mit vielen Leuten im Gespräch, unter anderem setzt du dich aber auch mit deiner Familie und mit deiner Mutter auseinander. Ja. Und da hören wir auch nochmal kurz rein.
Und du bist auch sehr egoistisch. Daran liegt das auch. Denkst du auch nur an dich. Da passt was nicht zusammen. Und die Weiber sind auch jetzt sehr egoistisch. Und wenn zwei Egoisten aufeinander treffen, dann wird es schwer. Geht keiner von seiner Bahn ab.
Meinst du?
Das kommt auch noch dazu. Ist eine egoistische Scheißgesellschaft geworden, ja.
Es ist ja auch das erste Mal an dieser Stelle, dass du überhaupt über das Thema so offen mit deiner Mutter sprichst. Wie sehr spielt dir da vielleicht doch Erziehung auch eine Rolle und dieses Nicht-Sprechen über das Thema Liebe und Sexualität, dass es so lange gedauert hat?
Also das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Wir sind eben eine Familie, in der wir nicht wirklich über so Beziehungsdinge sprechen. Und wir sind auch eher eine, sagen wir mal, eine Familie, wo man sich jetzt nicht so viel berührt sozusagen. Also es gibt ja Familien, die sind da ganz sehr viel inniger sozusagen, die küssen und umarmen sich, so sind wir jetzt nicht. Das war halt immer so. Das ist jetzt aber, da kann man ja auch nichts dran ändern. Das ist halt so, das muss man so nehmen. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Mir ist das ja sehr schwer gefallen. Das war eigentlich in dem ganzen Jahr, wo ich den Film gedreht habe, für mich der aufregendste und heikelste Moment, wo ich eigentlich das erste Mal versuche, mit meiner Mutter drüber zu sprechen. Ich bin ja auch völlig überfordert, weil ich gar nicht antworte von hinter der Kamera. Also ich bin ja nur so ganz völlig verstockt und bin eigentlich völlig überfordert mit der Situation. Sicherlich hat das eine Rolle gespielt. Trotzdem würde ich sagen, also ich habe ja Geschwister und die hatten zum Beispiel, die sind ja in der gleichen Familie aufgewachsen, die hatten nie Probleme. Die haben immer Partner gehabt. Und also die kennen das gar nicht, lange alleine sein. Insofern, ja, es wird eine Rolle gespielt haben, aber es ist auch wiederum nicht der ein, ganz sicher nicht der eine Grund, an dem es gelegen hat.
Anständig, wenn man nicht all seine Probleme auf die Eltern schiebt. Wolfram Hucke, Journalist, Filmemacher und jetzt auch Buchautor, zu Gast in Eine Stunde Liebe.
Die Radio Wissen.
Es ist Freitagabend, Zeit für Eine Stunde Liebe. Heute gewidmet allen Spätzündern unter uns. Und irgendwann ist es halt Zeit zum Zünden, Zeit für Veränderung. Und im Fall von Wolfram Hucke hat er diesen Prozess Sex und erwiderte Liebe zum ersten Mal mit 31 in seinem Buch festgehalten. Wolfram, wie kamen die Veränderungen im Liebesleben bei dir eigentlich so zustande?
Die große Voraussetzung, die man ja braucht, um irgendwie jemanden kennenzulernen, was einem alle immer sagen, ist, mach dich locker, du musst natürlich sein, sei ganz du selbst. Nur kann man sich das nicht vornehmen, wenn man jetzt sagt, so, also die nächsten 5 Minuten bin ich jetzt mal ganz locker, kann man sicher sein, das ist man garantiert nicht. So, und irgendwie bin ich dann wahrscheinlich entspannter geworden mit diesem ganzen Thema, habe vielleicht auch nicht mehr so Berührungsängste gehabt, habe dann auch angefangen zu tanzen, das kommt noch dazu, das ist das Zweite, was mir sehr geholfen hat. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann jemanden kennengelernt und dann sozusagen ist es tatsächlich noch passiert mit 31.
Und wie liefen diese ersten Annäherungen dann für dich? War das sehr aufregend?
Das war aufregend, allerdings habe ich es auch am Anfang nicht gecheckt. Man muss sagen, in dem Fall war es so, dass die Frau deutlich die Initiative ergriffen hat. Ich habe es lange nicht gecheckt, dass meine erste Beziehung und mein erstes Mal, wenn man so will, das war mit einer Frau, die ich nicht übers Tanzen kennengelernt habe, aber die irgendwann gesagt hat, ich komme nicht das Wochenende in Leipzig besuchen, da habe ich schon in Leipzig gewohnt. Und die kam dann an und begrüßte mich mit den Worten, du Wolfram, ich habe meinen Schlafsack vergessen. Und ich habe gesagt, was denn dann, ja, kriegst du halt meinen Schlafsack, ist ja kein Problem. Und dann irgendwie sagte sie das noch mehrmals so im Laufe des Abends. Ich habe übrigens meinen Schlafsack vergessen und ich habe aber den Wink nicht verstanden. Ich habe, ja, was, kein Problem. Und irgendwann waren wir dann aber tatsächlich, irgendwann lagen wir erst so gemütlich nebeneinander auf meiner Matratze und dann irgendwie, ja, ist es dann passiert. Und dann habe ich verstanden, okay, das war eher ein Wink mit dem Zaunfall, um zu sagen, ich will deinen Schlafsack überhaupt nicht.
Wusste sie von deiner Geschichte?
Sie wusste von meiner Geschichte, genau. Wir hatten uns kennengelernt, als ich mit meinem Film in München auf dem Dokumentarfilmfestival war. Insofern wusste sie das von Anfang an.
Und spielte vielleicht eine Rolle, dass sie nicht locker gelassen hat, weil sie wusste.
Sie war sehr zielstrebig, genau. Sie fand, wir sind noch sehr, sehr gut befreundet. Wir haben da auch, das ist interessant, wir haben dadurch, dass es eben den Film gibt und das Buch gibt und sie auch im Buch vorkommt, wir haben jetzt auch noch mal lange drüber geredet, wie das so war, als wir uns da zum ersten Mal begegnet sind. Und sie hat jetzt, es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, juhu, eine männliche Jungfrau, den schnapp ich mir. So war es nicht, sondern offensichtlich fand sie was an mir interessant, so als Person. Und dann hat sich das so ergeben, irgendwie, auch für sie sozusagen. Das war jetzt nicht der große Plan, da den Wolfram zu entjungfern sozusagen. Aber genau, wir haben ja dann auch eine Beziehung versucht, die hat ein paar Wochen sozusagen gehalten. Ist dann nicht weitergegangen, aber es in dem Moment, das war dann auch okay so.
Als Erkenntnis nach dem ersten Mal schreibst du im Buch Sex ist Übungssache.
Tatsächlich, ja. Also ich habe bei meinem ersten Mal, war ich nicht so sehr bei der Sache, das muss ich im Nachhinein auch gestehen, weil ich die ganze Zeit so, ich hatte so 1000 Gedanken gleichzeitig. Das eine war so dieses, du hast gerade Sex, das ist gerade ganz, ganz toll, du musst alles irgendwie mitkriegen und aufpassen und wie ist das jetzt und so. Das zweite war, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, was mache ich jetzt? Und das dritte war so, dass, ja, sich dann so selber dabei zuschauen und irgendwie so zu denken, aha, das ist es jetzt also. Und Ja, ich war eigentlich nicht sehr bei der Sache. Insofern war das erste Mal nicht schlimm. Also es ist nicht die Katastrophe gewesen, die viele Leute beschreiben von ihrem ersten Mal. Aber es war jetzt sicherlich auch nicht der weltbeste Sex. Insofern, ich habe gedacht, okay, irgendwie ist das neu. Also ich muss das jetzt auch erstmal lernen. Ist ja eine Art von Kommunikation zwischen zwei Menschen. Und das war, diese Art von Sprache war ja für mich neu sozusagen. Insofern hat sie in dem Moment deutlich die Führung übernommen und hat das Ganze für mich übersetzt. Und ich habe dann diese Sprache ja auch erstmal lernen müssen.
Wurde es denn danach leichter für dich, Kontakt zu Frauen zu haben?
Irgendwie schon. Also ich hatte ja nach meiner allerersten Freundin gab es noch zwei ähnlich lange Beziehungen, die ich beide übers Tanzen kennengelernt habe dann allerdings. Und bis ich dann sozusagen meine jetzige Freundin, mit der ich die erste lange Beziehung habe, also irgendwie muss es ja doch leichter geworden sein, weil ich habe ja dann innerhalb von 2, 2,5 Jahren 4 Frauen kennengelernt und mit denen was angefangen, was im Vergleich zu vorher ein Riesenunterschied ist.
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Aber wenn man sein altes Leben so medial aufbereitet hat wie Wolfram Hucke, dann ist das in jeder neuen Beziehung bestimmt wieder Thema. Wie, du hattest dein erstes Mal mit 31. Wolfram, das wissen doch bestimmt alle deine bisherigen Freundinnen von dir.
Die wussten eigentlich immer, ich kann es ja auch nicht verstecken. Ich meine, wenn man, heute jemanden,
öffentlich.
Wenn man heute jemanden trifft, dann ist es so richtig. Das ist das Schnellste von der Welt, dass man kurz einen Namen bei Google eingibt und bei mir kommt das ja sofort. Also ich kann es auch nicht verstecken. Insofern muss ich auch ein bisschen, sagen wir mal, aktiv damit umgehen und muss den Leuten sagen, übrigens, so und so und so. Das war jetzt, ich habe auch Frauen kennengelernt, bei denen das dann so war, dann lieber nicht. Das gab es auch, diesen Moment gab es auch schon mal. Aber im Großen und Ganzen sind Frauen sehr cool damit umgegangen. Und meine jetzige Freundin zum Beispiel hat als erstes gesagt, also ich habe ihr dann den Film mal gezeigt, und dann meinte sie, was sie cool findet, ist, wie sehr ich mich verändert habe, so als Persönlichkeit. Weil im Film bin ich eben doch sehr niedergeschlagen und traurig, und so kennt sie mich zum Beispiel überhaupt nicht. Und sie fand das eher sehr, sehr positiv, wie stark ich das geschafft habe, sozusagen mich weiterzuentwickeln.
Du hast jetzt auch eine Zeit lang in Taiwan gelebt, ne?
Ja.
Mit ihr, genau. Meinst du, da sind auch Kulturunterschiede? Also war da vielleicht so ein anderes Verständnis? Man weiß aus der japanischen Kultur, dass es da auch nicht ungewöhnlich ist, dass junge Menschen sich lange Zeit lassen oder auch nicht wirklich schnell die Partner finden, dass da sehr viel Druck ist in der Gesellschaft.
Genau. Das war auch was sie sehr, sehr, sehr früh gesagt hat, als sie den Film gesehen hat. Ja, das ist ja gar nichts Besonderes. Das geht bei uns allen möglichen Leuten so. Also, dass jemand mit 25, mit 30 oder sogar noch älter noch keinerlei Erfahrung mit dem anderen Geschlecht hat, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Tatsächlich für diese ostasiatischen Kulturen offenbar, weil man eben sehr hohe Erwartungen erfüllen muss und erst irgendwie. Und dazu kommt noch, dass es dort sowas wie, man hat eine Beziehung ohne zu heiraten, das gibt's eigentlich offiziell nicht so wirklich. Und deswegen, entweder haben Leute Beziehungen und die Eltern und die Familie wissen nichts davon, oder sie warten tatsächlich so lange, bis sie irgendwann mal heiraten. Aber dann haben sie halt vorher nie was gehabt. Das ist wahrscheinlich eher eine kulturelle Sache. Ich bin jetzt nicht der große Asienkenner, leider, aber ich vermute mal. Also nach dem, was ich höre und auch von meiner Freundin, was sie mir erklärt, ist es für asiatische Verhältnisse eher normal, dass man mit 18, mit 20, also da gibt es diese wilde Teenagerphase, dass man sich da ausprobiert und so. Das ändert sich auch langsam, aber viele Leute erleben das eher nicht so.
Jetzt bist du glücklich in der Beziehung, also dein Liebesleben aktuell sieht gut aus. Wie sieht es aus mit der Zukunft? Hast du manchmal da so Angst, rückfällig zu werden? Weil ich finde, so das Thema Einsamkeit, das du auch in deinem Film hattest, das kann einen ja auch immer wieder einholen nach einer Trennung, dass Leute nach einer Trennung sich länger nicht trauen in eine neue
Definitiv.
Beziehung.
Definitiv. Ich habe keine Angst, dass es rückfällig wird. Erstens, weil ich in der Beziehung bin, die ich sehr genieße und von der ich hoffe, dass sie noch lange hält. Und ich glaube schon, dass irgendwann bei mir so ein bisschen eine Art von Knoten geplatzt ist. Ich denke, dass ich dieses Gefühl, ich habe das ja selber so als Love Alien beschrieben, also als jemand, der zwar aussieht wie ein Mensch, aber sich eigentlich benimmt wie von einem anderen Stern, weil er diese Art von Sprache, der Liebe überhaupt nicht spricht oder versteht und gar nicht weiß, wie man da sowas macht. Dieses Gefühl habe ich zum Glück nicht mehr und ich glaube wirklich, dass ich das für mich auch überwunden habe. Genau, und natürlich, meine Freundin ist in Taiwan. Ich habe da jetzt gerade ein halbes Jahr gelebt. Jetzt geht es gerade darum, dass wir daran arbeiten, wie können wir jetzt sozusagen in der gleichen Stadt leben oder eben auch zusammen in der gleichen Wohnung. Aber irgendwie müssen wir das machen. Also sie bewirbt sich gerade in Deutschland und genau, ich muss jetzt auch erstmal wieder Geld verdienen. Also da arbeiten wir dran, wie wir da jetzt eine Nahbeziehung draus machen können.
Das nächste Liebesprojekt ist also schon am Start. Wer noch mehr darüber lesen will, was bisher geschah, der kann Wolfram Huckes Buch lesen. Kompletter Titel, Love Alien, warum ich erst mit 31 Sex hatte und das mit der Liebe so verdammt kompliziert ist.
Die Radio Wissen, eine Stunde Liebe.
Jetzt kommt ein bisschen Kontrastprogramm zum Spätzünder-Dasein. Im Liebestagebuch ist Miri zurück aus dem Urlaub, wieder in Dortmund angekommen. Und sie schwankt hin und her zwischen zwei Affären. Und beide Herren haben sogar lustigerweise noch eine Gemeinsamkeit. Und zwar heißen sie beide Alexander.
Ich habe mich mit dem älteren Alexander einmal getroffen, um wirklich zu checken, was ist denn jetzt? Er hat sowas gesagt und geschrieben, er hat mich vermisst. Es ist so schön, dass ich wieder da bin. Also mir auch das Gefühl gegeben, dass ich ihm viel bedeute. Wir waren am See, wir haben uns auch super gut verstanden. Aber ich habe gemerkt, ich hatte nicht das Bedürfnis, mit ihm zu schlafen. Also diese körperliche Anziehungskraft war einfach nicht da. Alles, was ich weiter laufen lassen würde mit ihm, wäre mir gegenüber selber nicht fair, aber auch ihm gegenüber nicht, weil er hat schon angefangen, sich zu verlieben. Deswegen habe ich dann danach auch wirklich entschieden, einen Cut zu machen. Dann habe ich mir letzte Woche natürlich über Punkt 2 Gedanken gemacht. Mein süßer, heißer, sexy Animateur. Wir haben halt sehr viel geschrieben, sehr viel Kontakt gehabt. Und ich habe wirklich gemerkt, es tut mir nicht gut, weil das einfach nichts bringt. Und habe ihm einfach gesagt, dass wir es bitte lassen sollen mit der Kommunikation. Ein wichtiger Punkt war auch, das wusste ich natürlich erstmal nicht, dass er auch eine Freundin hatte. Er hat das immer verneint. Ich bin jetzt ja nicht der Fan von Rumgeeiere. Und das Thema ist für mich jetzt auch erledigt. Natürlich ging es mir nicht so gut. Und da habe ich mir überlegt, der Alex ist ja noch da. Alex ist jetzt auch nicht in mich verliebt. Also das ist noch alles total locker und offen. Dann waren wir Sushi essen und haben dann danach einen sogenannten Fernsehabend gemacht. Der Sex war echt toll. Mittlerweile habe ich es raus, weil wir uns ja nicht nur einmal getroffen haben und auch öfter Sex hatten, welche Stellungen so seine Lieblingsstellungen sind. Es ist wirklich eindeutig, dass ich ihn reite und einmal, dass er mich von hinten nimmt. Das sind so wirklich die beiden Stellungen, glaube ich, wo er auch am besten kommt. Das ist halt immer toll mit ihm, weil es auch so wild ist. Ja, die Woche war schon irgendwie krass für mich und ich glaube, ich habe das einfach gebraucht, nochmal diese Nähe zu spüren, dass halt auch wirklich jemand da ist, der mich umsorgt. Also aufgefangen zu werden, kann man so sagen.
Na, wer wird das Rennen machen? Alexander? Oder Alexander? Übrigens, fürs neue Jahr suchen wir neue Geschichten fürs Liebestagebuch. Wenn ihr also Lust habt, uns an eurem Liebesleben teilhaben zu lassen, schreibt einfach mail@deradiowissen.de. Das war's. Eine Stunde Liebe sagt gute Nacht. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.